So, ich lese jetzt noch den zweiten Teil des Predigttextes vor, sozusagen den schwierigeren Teil, denn da geht es um den Abstieg vom Berg. Das gehört aber zum Verständnis unbedingt dazu. Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern: Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Da fragten ihn die Jünger: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus antwortete: Es stimmt, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Aber ich sage euch, Elia ist bereits gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Wenn man so auf einen Berg geht, dann wird es ja manchmal so ein bisschen kühl. Daran hat mich eben die Temperatur erinnert. Jesus geht mit drei Jüngern auf einen Berg. Warum nur mit drei? Das ist nicht beschrieben. Bergtouren, wie Klaus schon gesagt hat, gibt es hier einige in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Und auf den Bergen passiert, Berge sind kein touristisches Ausflugsziel in der Regel, wenn die Bibel davon schreibt, sondern da passiert was Besonderes. Die bekannteste Bergtour, die es überhaupt gibt, ist wahrscheinlich die einsame Tour von Mose. Da, als er die Gesetzestafeln empfing, auch bekannt dürfte sein die Tour von Elia, der auch alleine war oben auf dem Berg und als es dann ganz still wurde, Gott begegnete. Die schrecklichste Tour, die das Alte Testament beschreibt, ist eindeutig der Weg von Abraham mit seinem Sohn auf dem Berg. Und heute sind wir also bei Jesus angekommen. Jesus geht mit drei Jüngern auf einen Berg. Die Kirchen haben sich immer gefragt, auf welchen Berg könnte er denn wohl gegangen sein? Denn das ist auch nicht beschrieben. Man hat in frühen Jahrhunderten schon angenommen, das müsste wohl der Berg Tabor gewesen sein. Was aber überhaupt nicht gesagt ist. Jedenfalls steht oben auf dem Berg Tabor die sogenannte Verklärungskirche. Menschen wollen offensichtlich Orte haben, an denen sie was festmachen können. Kleine, unwichtige, aber vielleicht interessante Nebenbemerkung. Der Berg Tabor ist 588 Meter hoch. Weiß jemand, wie hoch der Dörrenberg ist, unser Hausberg hier? 578, also 10 Meter weniger als der Berg Tabor. Aber der Berg Tabor, ich kenne ihn nur von Fotos, steht sehr alleine in einer Landschaft. Ist schon sehr auffällig. Vielleicht hat man deswegen gedacht, der müsste es sein. Da sind sie also hinaufgezogen. Und dann passiert dieses ganz außergewöhnliche, diese außergewöhnliche Verwandlung, die wohl auch zu diesem eigenartigen deutschen Wort Verklärung geführt hat, das ich noch nie verstanden habe. Das klingt so, als wäre es das Gegenteil von Erklärung. Aber gibt ja keinen richtigen Sinn. Jesus verwandelt sich. Also es strahlt Licht, es strahlt Er wird weiß, es strahlt Licht von ihm aus. Ganz ungewohnt offensichtlich, ganz beeindruckend, ganz einmalig. Diese Verwandlung. In der katholischen Kirche ist das übrigens ein Feiertag, ich glaube im August irgendwann. Diese Verwandlung, die hat ein schönes Wort bekommen in der orthodoxen Kirche. Die orthodoxe Kirche hat das Wort Metamorphosis für diesen Feiertag, für dieses Ereignis gefunden. Und wenn wir mal so an die Schule und unseren Biologieunterricht zurückdenken, dann habt ihr bestimmt das, dann kennt ihr Metamorphose. Metamorphose, das ist diese komplette Verwandlung von einem Larvenstadium in ein Erwachsenenstadium. Also die Larve ist ja überhaupt nicht zu erkennen, nicht zu vergleichen mit zum Beispiel dem Schmetterling, der hinterher rauskommt. Das ist die Metamorphose. Und die orthodoxe Kirche nennt dieses Geschehen Metamorphosis. Jesus strahlt. Ein noch schöneres Wort habe ich in einer englischen Übersetzung gefunden. Diesen Augenblick dieser Verwandlung, den beschreibt eine englische Übersetzung mit He changed from the inside out. Changed from the inside out. Also da ist eigentlich nicht was Neues entstanden, sondern da ist nach außen getreten, was sowieso in Jesus ist. Dieses unglaubliche Licht, was Menschen im Alltag damals nicht sehen konnten, weil sie denn die menschliche Seite von Jesus gesehen haben. Und dann kam ein Augenblick, wo es sich umgedreht hat, wo seine Innenseite sichtbar wurde. He changed from the inside out. Was muss das für ein Erlebnis gewesen sein für diese drei Jünger? Und dabei bleibt es nicht. Jetzt kommt noch was dazu, was genauso umwerfend ist. Jesus ist auf einmal nicht mehr alleine da vor den Jüngern, sondern da stehen drei Menschen. Und sie sehen Jesus und sie sehen Mose und sie sehen Elia. Und die drei reden miteinander. Genauso unfassbar. Wobei ich mich gefragt habe, woran haben sie erkannt, dass das Mose und Elia ist? Ah, okay. Vielleicht hat es Jesus hinterher erklärt, ich weiß es nicht. Es sind so Sachen, die wohl nicht ganz so wichtig sind, genauso wie diese Bergfrage. Jesus spricht mit Mose und Elia. Und über was sie da gesprochen haben, das würde mich nur allerdings wirklich interessieren. Ist aber auch nicht berichtet. Noch sind die drei Jünger offensichtlich aufrecht, aber jetzt kommt das Dritte. Jetzt kommt eine Stimme aus der Wolke und diese Stimme aus der Wolke ist ja in aller Regel Gottes Stimme. Und aus der Wolke kommt die Stimme und spricht die Jünger jetzt an und sagt, das ist mein lieber Sohn, auf dem liegt meine Liebe, auf den sollt ihr hören. Also ganz ähnlich wie bei der Taufe Jesu. Das war das dritte umwerfende Ereignis. Und das ist nun wirklich für die Jünger umwerfend. Da gehen sie zu Boden. Boah, jetzt erst. Was ist nötig? Wie viel Wunder sind nötig, damit diese drei Fischer vom Galiläischen Meer zu Boden gehen? Die halten was aus. Vor etlichen Jahren gab es mal diese Gottesdienste, wo Menschen umgefallen sind. Ich glaube, die wären nicht so schnell umgefallen. Jetzt waren sie so erschrocken, so beeindruckt, dass sie nicht mehr auf den Beinen blieben. Und Jesus spricht sie an und sagt, habt keine Angst. Und dann beginnt der Rückweg. Jesus sagt zu ihnen, erzählt nicht davon. Könnte man jetzt auch drüber nachdenken, warum? Und die Jünger ergreifen das Wort, aber in ganz anderer Weise, als ich es erwartet hätte. Meine Erwartung wäre gewesen, oder das, was bei uns vermutlich geschehen wäre, ist ein totales Erstaunen. Jesus, was war denn da los? Das ist ja unglaublich. So ein Schwärmen, dass man dem unbegreiflichen Ausdruck gibt. Aber davon ist nichts beschrieben. Das heißt nicht unbedingt was, vielleicht gab es das trotzdem. Aber beschrieben ist was anderes. Und beschrieben ist eine Reaktion, die für uns Christen erstmal unverständlich ist. Die man eigentlich nur aus dem jüdischen Hintergrund verstehen kann. Und da merkt man, dass diese drei Fischer vom See Genezareth in ihrer jüdischen Tradition gebildet und verwurzelt waren. Die hatten Ahnung. Denn bei Juden war es klar, aus ihrer Bibel, aus dem, was wir heute Altes Testament nennen, aus ihrer Bibel war es ihnen klar, dass es einen Vorboten gibt, bevor der Heiland kommen wird, bevor der Messias kommen wird. Und das ist das Wiederkommen von Elia. Das war ihre feste Erwartung. Bevor der Messias kommt, da wird Elia kommen. Und das kann man besonders gut nachlesen in den letzten Sätzen des Alten Testaments. Also jetzt mal abgesehen von den Apokryphen. Das letzte Buch des Alten Testaments ist Maleachi. Und die letzten Verse von Maleachi sind sehr versöhnliche Verse. Da steht drin, dass die Söhne, dass die Kinder zu den Vätern, zu den Eltern kommen werden. Es wird eine Versöhnung geben. Und da steht auch, es wird Elia kommen und danach der Messias. Und das hatten die drei im Kopf, als sie Elia oben gesehen haben, mit Jesus zusammen im Gespräch vertieft. Und jetzt fragen sie Jesus nach, sag mal, was ist denn los? Was hat denn das mit Elia auf sich? Und Jesus erklärt ihnen das und sagt, ja, das ist richtig. Elia wird kommen, bevor der Messias kommt. Aber nicht nur Elia wird kommen, sondern Elia ist gekommen. Elia ist gekommen und die Menschen haben mit ihm, die haben ihn nicht begeistert empfangen, sondern die haben ihn misshandelt. Und so wird es mit mir auch sein. Und als Jesus ihnen das erklärt, da geht den Jüngern das Licht auf und sie erkennen, Johannes der Täufer ist gemeint. Also das sind die beiden, Mose und Elia, die bei Jesus waren. Mose, der größte Leiter des Volkes Israel und der auch für Befreiung steht. Mose ist das Urbild des Menschen, der in die Freiheit führt. Und Elia ist der Vorbote des Messias. Und beides hat natürlich eine enge Beziehung, gibt eine enge Beziehung zu Jesus ab. Also die Jünger sehen, in Mose sehen sie die Befreiung, in Elia sehen sie den Vorboten und sie können erkennen und mit der Stimme Gottes zusammen hören sie, das ist er, der ist gemeint. Also eigentlich nach einer wunderbaren Berggeschichte ein ziemlich trauriges Ende. Jesus erklärt ihn so, wie Johannes der Täufer misshandelt wurde, so wird es mit mir auch geschehen. Irgendwie nicht so ein richtiges fröhliches Happy End nach dieser eigentlich unglaublich, unvorstellbar erhebenden Geschichte. So, das war die Nacherzählung dieser Bergtour. Jetzt stellt sich, jetzt kann man einige Fragen stellen. Die erste Frage ist, warum eigentlich nur drei Jünger? Ist das nicht beantwortet. Die zweite Frage ist die Bergfrage, welcher Berg, die ist unwesentlich. Die dritte Frage, die mich durchaus interessieren würde, ist, über was haben die eigentlich geredet da oben, die drei? Da habe ich eine Vermutung. Und die eigentlich wesentliche Frage ist ja, wozu eigentlich das Ganze? Warum dieser riesige Aufwand einer Bergtour und dann kommen die beiden großen Menschen des Alten Testaments? Also wenn man das mal so bezeichnen darf, ein riesiger Aufwand. Wozu? Und das hat sich mir so schnell nicht erschlossen. Und das finde ich gut. Ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich das gut finde, weil das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht dazu da, dass es einem in den Schoß fällt, denn es ist so viel über unseren Gedanken. Weit anders als menschliche Worte. Und eigentlich wäre es eigenartig, wenn man solche Stellen auf Anhieb, ist doch ganz klar, sagen würde, habe ich in der Tasche. Die erste offensichtliche Annahme, die man machen kann, ist, dass Menschen erkennen, es gibt Höhepunkte im Leben, aber das ist nicht alles. Die Höhepunkte gehen schnell vorbei. Wir müssen zurück in die Ebene. Das ist sicherlich eine richtige Erkenntnis, aber ich glaube, dafür wäre dieser Aufwand nicht getrieben worden. Nicht in Bewegung gesetzt worden. Dann habe ich mal so die Umgebung angeguckt und mir fiel auf, diese Bergtour, die hat einen Rahmen. Ein davor und ein danach. Das danach haben wir gelesen. Das ist die Erklärung von Jesus. Er weist auf seine eigene Leidensgeschichte hin, auf seinen Leidensweg, auf seinen Tod. Damit endet das. Aber damit endet das nicht nur, damit fängt es auch an. 6 Tage danach, wonach denn? 6 Tage nach der ersten Leidensankündigung. Das kam direkt vorher. Jesus erzählt den Jüngern von dem, was mit ihm geschehen wird. Und dazu außerdem noch dieses Wort über uns Menschen, von dem ich denke, das ist das unbeliebteste Wort überhaupt, das, was Jesus jemals gesagt hat, nämlich wer sein Leben verliert, wer sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. Nicht andersrum. Das ist für uns Menschen total schwer heutzutage. Und diese beiden Worte, das Wort von seinem eigenen Leiden und das Leidenswort an die Menschen gerichtet, das ist direkt vor dieser Bergtour. Also die hohe Bergtour, die ist eingerahmt von Leidensworten. Und daraus ergibt sich der Sinn dieser Tour, sage ich jetzt einfach mal. Das Wissen um das Leiden von Jesus erklärt, warum Jesus nach oben gelaufen ist, warum er diese Jünger dahin mitgenommen hat. Das heißt, das Wissen ist nicht ganz richtig gesagt. Es geht an der Stelle weniger um ein intellektuelles, ein Kopfwissen, es geht um eine Gewissheit. Es geht um Gewissheit. Wann braucht ein Mensch denn Gewissheit? Wann brauche ich Gewissheit? Wenn ich eine leichte Aufgabe vor mir habe, dann tue ich sie in der Regel. Egal, ob sie jetzt, also nicht ganz so wichtig, ob es eine unwichtige oder eine wichtige Aufgabe ist. Wenn sie leicht ist, kann ich sie tun. Wenn ich eine schwere Aufgabe vor mir habe und ich erkenne, die ist unwichtig, dann lasse ich es halt. Aber was passiert, wenn ich eine schwere Aufgabe vor mir habe und ich erkenne, die ist wichtig? Dann mache ich die nicht mal ebenso mit links. Eine Möglichkeit ist, dass ich Ausreden finde und mich drücke. Und wenn ich das nicht tue, dann brauche ich für diese Aufgabe Gewissheit. Dann muss ich begreifen, das ist meine Aufgabe. Das ist wirklich dran. Das ist ernst gemeint. Und um diese Gewissheit geht's. Diese Gewissheit, die wird den Jüngern vermittelt. So eindrucksvoll, wie es eindrucksvoller nicht geht. Die Jünger brauchen diese Gewissheit natürlich nicht für die schönen Wege mit Jesus. Wenn sie mal wieder dabei sein können, wenn Jesus heilt, wenn Jesus Menschen glücklich macht. Aber die Jünger brauchen diese Gewissheit in dem Augenblick, wo sie den schweren Weg mitzugehen haben. Und das gilt ja für mich und für uns alle. Wir laufen ja nicht nur die ganz schönen Wege mit Jesus. Die schweren Wege gehören irgendwann mal unweigerlich dazu. Und dafür braucht es Gewissheit. Aber nicht nur die Jünger brauchen Gewissheit. Ich glaube, vor allem Jesus selbst braucht Gewissheit. Jesus selbst erfährt zwischen den beiden Worten des Leidens: Das ist dein Weg. Ganz oben erfährt er, das ist dein Weg, den du zu gehen hast. Der Vater sagt ihm, denke ich mal, das ist ernst gemeint, das ist mein Wille. Du, mein Sohn, du gehst den Weg ins Leiden hinein. Und dass Jesus für diesen Weg Gewissheit braucht, das merken wir, wenn wir die Leidensgeschichte lesen. Das macht Jesus nicht mit links. Ich bin Gott, mir macht das alles nichts aus. Das macht ihm, seiner Menschenseite, viel aus. Das heißt, ich denke, es geht gar nicht darum zu sagen, es gibt diese schönen Augenblicke im Leben. Die gibt es natürlich, aber die stehen in einem Zusammenhang. Also dieser zumindest, der steht in einem Zusammenhang. Und was mir noch auffiel als allerletzten Gedanken, den ich euch mitgebe: Oben, als die Jünger sahen, dass Jesus mit Mose und Elia redet, da sind sie beeindruckt. Und Petrus, der ist ja fix, der kann ja reagieren und ist auch nicht so schüchtern und der hat eine Idee. Und er sagt, diesen Augenblick, den könnten wir doch verlängern. Das muss doch nicht so schnell vorbeigehen. Lass uns Hütten bauen. Lass uns was bauen. Er macht das ja noch nicht mal für sich selber, aber für die drei. Da macht er den Vorschlag, lass uns Hütten bauen. Und dann wird dieser Augenblick ganz so schnell nicht vorbeigehen. Dann gibt es eine Verlängerung des Schönen. Darauf reagiert Jesus nicht. Und wenn ich das zu Ende denke, am Ende, als Jesus nun wirklich nach Golgatha geht, da ist es andersrum. Da bittet Jesus darum, seine Jünger, bitte bleibt bei mir. Da will er nicht alleine sein. Da bittet er seine Jünger um Gemeinschaft. Und da schaffen es die Jünger nicht. Das heißt, da, wo es ganz schön ist, da bitten die Jünger um Verlängerung. Und da, wo es ganz schwer ist, da sind sie überfordert. Da wollen sie es am liebsten nicht haben. Und ich denke, das wirft doch ein tiefes Licht auf uns Menschen. Wir sind doch gerne bei Gott, wenn es schön ist, wenn es angenehm ist. Vorhin in diesem einen Video, an diesem großen Gottesdienst, so müsste es doch eigentlich jeden Sonntag sein. Dann wäre doch unser christliches Leben richtig. Jeden Sonntag Höhepunkt und möglichst noch öfter in der Woche Höhepunkt im Leben mit Gott. Aber der tiefe Wunsch von Jesus ist, dass wir bei ihm sind in den Tiefen. Und das ist für mich die Frage. Will ich das? Schaffe ich das? Aber das mal mir so vor Augen zu stellen, das hat mich berührt. Also das sind die zwei Dinge, die ich euch vielleicht mitgeben kann zum Weiterbewegen in euren Herzen, diesen Gedanken. Ganz oben bei Jesus oder auch ganz unten bei Jesus. Und dieser Gedanke, es geht um Gewissheit. Gibt es Wege in meinem Leben, stehe ich irgendwann mal oder jetzt vor Wegen, für die ich Gewissheit brauche, damit ich nicht ausweiche. Amen.